Botschaft heute ist der Schwerpunkt, die Ermutigung. Und ich beginne meine Predigt mit einer Kurzgeschichte, die Kurzgeschichte von den Fröschen. Es war einmal eine Gruppe von Fröschen, die gemeinsam durch einen Wald liefen. Plötzlich fielen zwei von ihnen in eine tiefe Grube, die sie nicht gesehen hatten. Die anderen Frösche konnten einen Sturz in die Grube gerade noch verhindern und versammelten sich nun um das Loch im Boden. Sie blickten zu den beiden Kameraden herab, die tief unten auf dem Boden hockten und versuchten, aus der Grube herauszuspringen. Als sie sahen, wie tief das Loch war, riefen sie den beiden zu, dass das Springen keinen Sinn hätte. Die Grube sei viel zu tief. Sie sollten lieber aufgeben und einfach sterben. Der eine von den beiden ließ sich durch die Aussicht, schon so gut wie tot zu sein, schnell entmutigen. Er erkannte keine Chance zu haben und hörte auf zu springen. Schnell starb er. Die anderen riefen zu den übrig gebliebenen Frosch, dass er sich doch nicht weiter quälen, sondern sich ebenso wie der andere Frosch zum Sterben bereit machen sollte. Der andere Frosch aber sprang weiter. Unermüdlich, verbissen und eifrig, höher und immer höher. Er mobilisierte noch einmal alle Kräfte und er schaffte es tatsächlich, aus der Grube herauszuspringen. Oben angekommen, fragten ihn die anderen Frösche, sag, hast du uns nicht gehört? Wir hätten nie gedacht, dass es möglich sein könnte, aus der Grube zu springen. Schnell stellte sich heraus, dass dieser Frosch schwerhörig war. Er hatte die ganze Zeit gedacht, die anderen feuerten ihn an. Das Thema heute Morgen lautet Ermutigung für Entmutigte. Und wir machen weiter mit unserer Predigtreihe. Wir sind gerade als Gemeinde im Propheten Haggai unterwegs. Nun, für diejenigen, die letzten Sonntag nicht da waren, da haben wir uns mit den ersten 15 Versen des Propheten Haggai, das ist ein Buch im Alten Testament, nicht ein altes Buch, sondern ein Buch im Alten Testament, da haben wir uns mit den ersten 15 Versen, also quasi mit dem ersten Kapitel beschäftigt und das auch abgeschlossen. Ich gebe einen ganz kurzen Rückblick für diejenigen, die letztes Mal nicht da waren, aber möchte euch auch gleichzeitig hinweisen, wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne mal die Predigt noch mal in Gänze verfolgen, der sei auf unsere Homepage hingewiesen, neuesleben-pro.de, weil da laden wir die Predigten hoch und wir freuen uns, dass wir jetzt wieder jemanden haben, der sich damit so ein bisschen auskennt und die Predigten hochlädt. An dieser Stelle vielen Dank, Hubert. Wir befinden uns im Jahr 520 vor Christus. Teile vom Volk Israel sind aus der babylonischen Gefangenschaft nach 70 Jahren wieder zurückgekehrt in ihr geliebtes Heimatland Israel und in ihre geliebte Hauptstadt Jerusalem. Endlich wieder zu Hause. Die Motivation ist groß, die Euphorie ist groß. Endlich wieder da, wo wir hingehören. Und sie machen sich direkt an die Arbeit. Sie möchten den Tempel wieder aufbauen. Aber genauso schnell, wie sie damit beginnen, hört das Volk Israel auch wieder auf. Und der Grund für diesen Baustopp sind Widerstände. Da ist militärischer Widerstand, da war die Wirtschaftskrise, auch das war schwierig und da, schließlich gab es da ja auch noch die eigenen Häuser, auch die mussten gebaut werden, die müssten verschönert werden und so weiter und so fort. Es kommt zu einem Baustopp des Tempels. Dieser Baustopp hält ein Jahr an, dieser Baustopp hält 5 Jahre an, 10, 15 Jahre, fast 20 Jahre. Und Gott schaut geduldig zu. Aber irgendwann mal ist auch die Geduld Gottes zu Ende und Gott beruft einen Mann mit Namen Haggai. Und er sagt, du bist jetzt mein Sprachrohr, du bist mein Prophet, ich rede jetzt durch dich zum Volk Israel. Und so geschieht es auch. Haggai hält eine Predigt in Kapitel 1 und die Botschaft dieser Predigt lautet, Gott sagt, liebes Volk Israel, ich bringe euch nach 70 Jahren Gefangenschaft wieder zurück in euer Land. Und ihr ihr kümmert euch um eure getäfelten Häuser und lässt meinen Tempel einfach so 20 Jahre brach liegen. Geht's noch? Ihr fragt euch, wieso es bei euch nicht vorangeht, wieso ihr so viele Schwierigkeiten habt, so viele Probleme, Wirtschaftskrise, Ernteausfälle, Inflation und so weiter. Ich sag euch, wer der Grund ist, nämlich ich, Gott selbst. Er hat es zugelassen, dass diese ganzen Probleme aufgekommen sind beim Volk. Und er gibt ihnen wieder einen neuen Auftrag, nämlich baut meinen Tempel. Und wir haben dann letztes Mal gesehen, wie das Volk reagiert hat, nämlich sie zitterten vor Angst, weil sie verstanden haben, mit diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, mit dem ist nicht zu spaßen. Mit dem kann man nicht einfach mal so lecker Kirschen essen oder so, sondern wenn Gott sagt, jetzt ist Schluss, dann sollte man auf Gott hören. Und so gingen sie wieder an die Arbeit und bauen weiter. Und an dieser Stelle setzt jetzt unser Text, nämlich Haggai Kapitel 2, die Verse 1 bis 9, der setzt jetzt hier an. Und ich lese uns erstmal diesen Text als Ganzes vor. Wir hören auf Gottes lebendiges Wort. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, den Hohepriester, und zu den Überrest des Volkes und sprich. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun, sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Herrscher, noch einmal, eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern und das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Soweit der Text aus dem Wort Gottes. Ich bete noch. Und so danken wir dir, lieber Vater, dass du immer noch redest, auch heute an diesem Tag. Und wir danken dir für die Botschaft, die du uns heute vorbereitet hast. Und Herr, unser Gebet ist es, mein Gebet ist es, dass du unsere Herzen öffnest und dass dein Wort ganz tief in unser Herz fällt und Wurzeln schlägt und Frucht bringt und diese Frucht dir Freude bereitet. Herr, bitte schenk du Gnade zum Hören, aber auch Gnade zum Reden. Amen. Ja, seit der letzten Predigt von Haggai, Kapitel 1, ist jetzt ungefähr ein Monat vergangen. Wir sind immer noch im Jahr 520 vor Christus und ja, das Volk ist tatsächlich Gott gehorsam. Sie bauen den Tempel. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, ja, also ist alles gut, oder? Ich meine, das Volk ist Gott gehorsam, sie bauen den Tempel und Gott ist auch zufrieden und segnet jetzt das Volk. Gott geht's gut, dem Volk geht's gut, alles gut. Friede, Freude, Eierkuchen. Jetzt ist es aber so, so ganz einfach war es nicht, denn das Volk ist entmutigt. Und da möchte ich so ein bisschen den ersten Schwerpunkt setzen und mit euch über Entmutigung nachdenken. Wenn wir genau auf diesen Text gehört haben und so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, merken wir, dass die Israeliten, die waren nicht ganz bei der Sache. Die waren so, so mit angezogener Handbremse unterwegs. Die waren so halb motiviert. Ja, klar, wir müssen jetzt den Tempel bauen. Aber so richtig mit Leidenschaft bei der Sache waren sie nicht. Und das kennt man ja so, ne? Wenn man selber vielleicht so ein Projekt vorhat, so am Haus oder jetzt bei der schönen Jahreszeit im Garten. Ne? Man geht am Anfang voller Motivation dran, mit Leidenschaft dabei, aber dann kommen vielleicht Probleme, man hat sich das alles irgendwie anders vorgestellt und schnell macht sich irgendwie so eine Trägheit breit, vielleicht auch Frust. Und man ist entmutigt, irgendwie ist der Wurm drin, es ist irgendwie einfach nur anstrengend. Und genauso war es bei dem Volk Israel. Und Gott sieht diese Entmutigung, er sieht diesen Frust, der sich immer breiter macht im Volk und er ergreift jetzt die Initiative. Gott sieht die Entmutigung, nicht Haggai ergreift die Initiative, sondern Gott ergreift die Initiative, er beruft wieder Haggai und sagt, Haggai, du musst mein Wort predigen. Und es kommt zur zweiten Predigt von Haggai. Und wir lesen nochmal die Verse 1 und 2. In Vers 1 wird der Tag genau terminiert. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Und der Auftrag lautete, rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda. Wir haben letztes Mal festgehalten, das war der politische Leiter des damaligen Volkes. Er hatte so die politischen Befugnisse, dafür war er verantwortlich. Und dann sagt Gott, und rede auch zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester. Das war zu der Zeit der geistliche Leiter. Wir haben Zerubabel, politischer Leiter, wir haben Jeschua, geistlicher Leiter. Aber Gott spricht nicht nur zu der Leiterschaft, sondern Gott spricht auch zu dem ganzen Volk und zum Überrest des Volkes und spricht. Und wieder ist die Predigt ein wenig ungewöhnlich. So wie beim letzten Mal fällt Haggai wieder mit der Botschaft direkt ins Haus. Aber diesmal keine Gerichtsbotschaft wie beim letzten Mal, sondern eine ermutigende Botschaft. Gott stellt zuallererst einmal drei Fragen. Wisst ihr, seelsorgerlich ist das wunderbar. Wenn ihr so Seelsorge an andere Menschen betreibt, ist es immer wichtig, Fragen zu stellen, gute Fragen zu stellen, gezielte Fragen zu stellen, damit der andere sich reflektiert in seinem Denken. Und Gott ist natürlich der beste Seelsorger schlechthin und er macht das auch. Er stellt jetzt dem Volk drei Fragen und er verfolgt damit ein Ziel. Er möchte ja das Volk ermutigen. Und so lesen wir in Vers 3 diese drei Fragen. Er stellt zuerst einmal die Frage, liebes Volk Israel, wer ist denn unter euch übrig geblieben, der dieses Haus, damit meint er den Tempel, in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Das ist Frage Nummer 1. Frage Nummer 2, und wie seht ihr jetzt den Tempel? Und Frage Nummer 3, ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Dazu braucht man jetzt so ein bisschen Hintergrundwissen. Worauf zielt denn Gott ab? Nun, der König Salomo, der durfte Gott einen Tempel bauen. Kann man nachlesen, 1. Könige Kapitel 6, 7 und 8. Und dieser Tempel, den Salomo erbauen lassen hat, Leute, das war ein prachtvolles Gebäude. Zu der damaligen Zeit eines der schönsten Gebäude schlechthin. Das Gebäude bestand fast ausschließlich aus Gold. Alles glänzte, alles war herrlich, alles war wunderschön, alles war einfach nur prächtig. Und dieser Tempel, der wurde dann von den Babyloniern 586 vor Christus, wurde er dann dem Erdboden gleichgemacht, völlig zerstört. Und jetzt kommt das Volk Israel nach 70 Jahren Gefangenschaft aus Babylon wieder zurück. Sie sehen, alles liegt brach und sie fangen jetzt an, den Tempel wieder aufzubauen. Sie legen das Fundament, sie beginnen mit den Grundmauern, aber die Alten unter ihnen, die kannten ja noch als Kinder den Tempel, den Salomo hat erbauen lassen. Da waren sie ja Kinder und sie wussten noch um diese Herrlichkeit dieses Tempels von Salomo. Und jetzt, nach 70 Jahren Gefangenschaft, kamen sie im Alter vielleicht von 80, 90 Jahren wieder zurück und sie sehen, allein schon am Fundament, oh Mann, das ist nicht so wie bei Salomo. Der ist ja viel mickriger, der ist ja viel kleiner und der ist ja gar nicht so prächtig und so herrlich wie zur Zeit von Salomo. Und so kann man das im Buch Esra nachlesen, in Esra Kapitel 3, da steht dann Folgendes in Vers 12, aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, ne, die alten gerade, die den früheren Tempel von Salomo gesehen hatten, die weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde. Die waren total entmutigt. Ähnlich wie vielleicht auf diesem Bild. Wir haben hier die Älteren und sie sehnen sich zurück an dieses prachtvolle Gebäude im Hintergrund, was so leicht schraffiert ist. Aber sie sehen, die Realität sieht anders aus. Viel kleiner, viel mickriger und sie sind einfach nur entmutigt. Und diese Entmutigung macht sich natürlich auch breit bei den Jüngeren, die eigentlich diesen Tempel bauen wollen und irgendwie ist Frust da. Jetzt die Übertragung zuerst einmal auf uns. Und da greife ich jetzt die Gedanken von Hubert auf. Es gibt alte Menschen, die haben folgendes Motto. Früher war alles besser. Weißt du noch damals, da hatten wir noch die gute alte deutsche Mark. Können sich die Älteren noch daran erinnern? Die gute alte deutsche Mark, ne? Da war alles noch günstiger. War alles viel, viel besser. Der Sprit war günstiger, die Nahrungsmittel waren günstiger, die Grundstückspreise waren günstiger, da konnte man sich noch Holz leisten, die Baumaterialien waren deutlich günstiger. Aber nicht nur die deutsche Mark war besser, sondern auch die Politik, die war doch auch viel besser damals. Ne? Könnt ihr euch noch an unseren guten alten Helmut Kohl erinnern? Das war noch solide Politik, oder? Heutzutage, die Politiker heutzutage, ich sprich's nicht aus, die kannst du in die Tonne treten. Ne, denken doch so manche. Oder Kindererziehung. Damals deutlich konsequenter als heutzutage. Also die Eltern heutzutage mit den Kindern immer so Larifari. Damals, der Vater hat einmal ein Machtwort gesprochen und dann lief das zu Hause. Ohne Probleme. Und auf der Arbeit, da warst du auch nicht nur eine Nummer wie heutzutage. Ne, damals war viel mehr Herzlichkeit, da hat man miteinander gegrillt, gutes Essen genossen. Heutzutage, wenn du die Zahl nicht erreichst, bist du ganz schnell weg vom Fenster. Und auch in der Gemeinde, da war doch auch früher alles besser. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht so eine lange Geschichte, aber so in anderen Gemeinden damals noch, da hatten wir Liederbücher so mit Zetteln. Ne? Da saß man und dann hat man aus Liederbüchern gesungen und nicht so PowerPoint und von der Leinwand und so viel Technik und Kamera und Livestream und Internet und alles. Und damals gab es noch ein schönes altes Klavier, eine Gitarre, vielleicht noch ein Akkordeon. Heutzutage diese jungen Leute, ne? Die wollen ja immer dann irgendwie Schlagzeug und es muss laut sein und es muss modern sein und. Leute, früher war alles besser. Kennt ihr solche Leute? Ich sage nicht, dass ihr das seid, ne? Sondern ich. Aber ich kenne solche Leute. Wenn man mit solchen Menschen redet, dann kann man deren Lebenseinstellung so an zwei Sätzen festmachen, nämlich heute ist alles schlecht, früher war alles besser. Und sie merken nicht, wie sie die jüngere Generation dadurch entmutigen, wie zu der damaligen Zeit. Aber Gottes Wort sagt eigentlich in Titus Kapitel 2, da spricht Gott die alten Frauen an und er spricht auch explizit die alten Männer an. Und er sagt jetzt ganz allgemein gefasst, die Älteren sollen die Jüngeren geistlich anleiten. Sie sollen Vorbilder des Glaubens sein und vorangehen, ermutiger sein und nicht entmutiger. Das ist die eine Übertragung. Die andere Übertragung dieses Textes auf uns heute, und da spreche ich die Jungen und die Alten an. Ich möchte auch genauso wie Gott Fragen stellen. Und zwar die Frage, bist du vielleicht aktuell entmutigt? Fühlst du dich vielleicht leer, ausgelaugt, müde und schlaff? Und natürlich, nach außen zeigst du es nicht. Also heute ist Sonntag. Dann ist noch Frühstücksgottesdienst, da ist die Laune sowieso immer ganz oben. Dann ist noch Urlaubszeit und Ferienzeit, also da muss man ein fröhliches Gesicht machen. Eine gute Miene zum bösen Spiel. Was denken die anderen, wenn ich hier mein Herz ausschütten würde? Wie es mir wirklich geistlich geht, wie es mir wirklich psychisch geht und auch körperlich geht. Was denken dann die anderen? Nein, es ist alles gut und wir posten das vielleicht auch nach außen hin. Schaut euch meinen Status an. Nur fröhliche Gesichter, tolle Urlaubsbilder, gutes Essen, intakte Familie, super Ehe. Alles ist gut. Aber wir Menschen können uns ja einander etwas vormachen. Gott können wir nichts vormachen. Gott sieht tiefer als dein gestelltes Lächeln und Gott weiß, wie es dir wirklich geht. Und Gott möchte dich heute durch den Propheten Haggai ganz gezielt ansprechen, wenn du entmutigt bist, und er möchte dich ermutigen. Das tut er nämlich jetzt hier bei dem entmutigten Volk auch. Lass uns mal Vers 4 lesen. Gott sagt jetzt: Aber nun, ihr seid entmutigt, liebes Volk Israel, aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Gott ermutigt sein entmutigtes Volk. Und das ist der zweite Schwerpunkt, den ich hier setzen möchte. Gott spricht das Volk an mit Aber. Ja, ihr seid entmutigt, aber ich möchte euch ermutigen. Und er beginnt bei den Leitern. Er spricht Zerubabel als politischen Leiter an, er spricht Jeschua als geistlichen Leiter an, weil er ganz genau weiß, gerade Leiter stehen immer in der Gefahr, entmutigt zu werden, weil Leiter ständig mit Problemen der anderen zu tun hat und konfrontiert wird. Und jeder, der in irgendeiner Art und Weise Verantwortung trägt, ob auf der Arbeit, in der Gemeinde, in seinem Bereich, und ich kann da mitreden und ich denke, Peter geht's da ganz ähnlich, da steht man in der Gefahr, ganz schnell entmutigt zu werden. Und Gott sieht die Entmutigung und er spricht ganz konkret die Leiter mit Namen an und sagt ihnen: Sei stark. Seid stark. Aber er hört nicht bei den Leitern auf, sondern er spricht jeden Einzelnen an, ne? Das ganze Volk. Und er sagt ihnen allen die gleiche Botschaft, nämlich: Seid stark und arbeitet. Gib nicht auf. Vielleicht bist du entmutigt in dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Und Gott sagt: Nein, mach weiter. Arbeite weiter. Sei stark. Aber wisst ihr, Gott baut auch eine Grundlage, ein Fundament, worauf wir stark sein können. Nämlich, er sagt, das Fundament bin ich. Ich bin mit euch. Und auf diesem Fundament, da können wir aufbauen. Gott ermutigt anders als die Gesellschaft. Bist du in der Gesellschaft, da ist es gerade total in, positiv zu denken. Du bist entmutigt? Positives Denken. Das ist Nonplusultra. Versuche immer, positiv zu bleiben. Denk einfach nicht an das Negative, sondern fokussiere dich auf das Positive. Fokussiere dich auf dich. In dir steckt so viel Potenzial. Bei dir ist doch so viel noch zu finden. Wenn das einer hinkriegt, dann du. Und alles wird am Ende gut. Habe ich letztens erst die Tage im Radio gehört, da sagte der Moderator: Es wird alles wieder gut. Und ich frage mich, es gibt doch überhaupt keinen Hinweis darauf, dass alles wieder gut wird. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Das ist so ein Spruch, der ist so in der Gesellschaft. Aber Gott, er ermutigt ganz anders, radikal anders. Gott sagt nicht: Liebes Volk Israel, es wird alles wieder gut, Kopf hoch, schaut auf euch, sondern Gott sagt: Schaut auf mich. Ich bin mit euch und ich ermutige euch. Wie macht das denn Gott jetzt so ganz konkret? Wie macht er das jetzt beim Volk? Nun, Gott macht deutlich: Ich bin bei euch. Das ist die Grundlage der Ermutigung. Und Gott sagt: Ich bin auf dreifache Art und Weise bei euch. Nämlich zuerst einmal durch sein Wort. Auf das Wort ist Verlass. Vers 5. Er sagt jetzt: Liebes Volk Israel, ich bin bei euch, seid ermutigt. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt. Zuerst einmal soweit dazu. Gott sagt und erinnert das Volk an die Geschichte des Volkes Israel. Und er sagt: Liebe Leute, denkt doch mal zurück an eure Vorfahren. Woher kommt ihr eigentlich? Ihr kommt aus der Gefangenschaft in Ägypten. Und ich habe eurem Vorfahren versprochen, ich werde euch wieder ins verheißene Land Kanaan bringen. Habe ich mein Wort gehalten? Ja. Auf mein Wort ist Verlass. Und Gott spricht dir ganz gezielt den Bund an, den er am Berg Sinai mit dem Volk gemacht hat in der Wüste, wo er ihnen auch die 10 Gebote gegeben hat und wo er ihnen versprochen hat, ich werde euch durchtragen durch die Wüstenzeit. Und ja, es gab Schwierigkeiten in der Wüstenzeit. Da gab es auch Feinde, die Amalekiter zum Beispiel. Da gab es Durst, da gab es Hunger. Gar keine Frage. Aber Gott hat sein Versprechen wahrgemacht und er steht zu seinem Wort. Und er erinnert sie nochmal daran und sagt, ich bin bei euch durch mein Wort. Wenn ich euch was verspreche, dann halte ich es auch zu 100%. Und wieder die Übertragung auf uns. Und ja, ihr hört das fast jeden Sonntag, aber ihr werdet es auch in Zukunft hören. Denn das ist Gottes Wort. Und Gott sagt, egal wie du heißt, er spricht dich mit Namen an und er sagt, du bist entmutigt? Ich möchte dich ermutigen durch mein Wort. Liebe Leute, wir kommen am Lesen des Wortes Gottes nicht vorbei. Wenn du wirklich dauerhaft ermutigt sein möchtest, dann musst du Gottes Wort lesen. Und nicht nur am Sonntag, sondern auch in der Woche. Auf Gott hören. Gott redet und Gott möchte dich ermutigen durch sein Wort. Und Gott sagt, ich bin da. Durch mein Wort, denn es ist lebendig, es ist kraftvoll und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und deshalb möchte ich dich auch heute ermutigen, wenn du entmutigt bist, schnapp dir deine Bibel, lies da drin und Gott wird zu dir reden und er wird dich auch wieder ermutigen, so wie er es bei seinem Volk getan hat. Halte dich an die Verheißungen Gottes. Gott ist aber nicht nur mit seinem Wort bei seinem Volk, sondern Gott ist auch mit seinem Geist, mit seinem mutmachenden Geist bei seinem Volk. Er sagt nämlich in Vers 5, mein Wort und dann später und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben und deshalb fürchtet euch nicht. Gottes Wort und Gottes Geist, wisst ihr, die gehören untrennbar zusammen. Die finden wir immer wieder so in Kombination im Wort Gottes. Zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 6, da geht es um die geistliche Waffenrüstung. Und Paulus sagt dann zu den Christen in Ephesus und beschreibt diese Waffenrüstung und unter anderem das Schwert und sagt dann, und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Die braucht man in Kombination. Hätten wir den Geist Gottes nicht, dann wäre dieses Wort kraftlos. Aber weil Gott den Geist Gottes geschickt hat, wird dieses Wort Gottes lebendig und kraftvoll. Und wir brauchen beides. Wisst ihr, das ist wie auf einer Baustelle. Du bist auf einer Baustelle oder du bereitest eine Baustelle vor und du hast das beste Werkzeug, wirklich oberstes Regal, qualitativ super gutes Werkzeug. Aber was bringt dir das beste Werkzeug, wenn du keine Arbeiter hast? Es bringt dir herzlich wenig. Und andersrum ist es genauso. Wenn du ganz fleißige und eifrige Arbeiter hast, aber kein Werkzeug, ja, dann wirst du auch dein Ziel nicht erreichen. Es braucht beides. Und genauso ist es auch mit dem Wort Gottes und dem Geist Gottes. Wir brauchen beides, denn dieses Wort, es ist geistlich. Und im Alten Testament wirkte der Heilige Geist. Gar keine Frage. Wir sehen das ja hier. Mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Altes Testament. Aber ihr Lieben, wir leben jetzt zur Zeit des Neuen Testaments. Wir leben zur Zeit des neuen Bundes, den Jesus am Kreuz ins Leben gerufen hat und geschlossen hat und versiegelt hat. Und ihr Lieben, wir sind doch so viel mehr privilegiert durch den Geist als die Menschen damals im Alten Testament. Denn heutzutage wirkt der Heilige Geist nochmal in einer ganz anderen Qualität wie zur Zeit des Alten Testaments. Im Alten Testament war das häufig sehr allgemein, dass der Geist Gottes thronte über dem Volk Israel. Und es gab so einzelne Personen, die hatten ein bestimmtes Amt oder eine bestimmte Aufgabe und die wurden dann erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber nicht jeder im Volk Israel. Und heutzutage, seit Pfingsten, Apostelgeschichte 2, ganz andere Qualität. Gott sagt, Mein Geist ist in jedem einzelnen Kind Gottes. Jeder Einzelne, der Buße über sein Leben getan hat, der sich zu Jesus Christus hin bekehrt hat, wird versiegelt mit dem Heiligen Geist. Epheser Kapitel 1, Vers 13. Und der Geist Gottes lebt in jedem Einzelnen von uns, vorausgesetzt, du bist ein Kind Gottes. Und Gott sagt, ich bin bei dir. Du musst dich nicht fürchten. Und so sagt er es auch dem Volk Israel. Jesus ergreift das selber in seiner Abschiedsrede auf, im Johannesevangelium Kapitel 14, da spricht er auch über den Heiligen Geist und er sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Wer ist dieser Beistand? Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und sie erkennt ihn nicht. Ihr aber, ne, ihr als meine Nachfolger, ihr erkennt ihn und er bleibt bei euch. Und er wird in euch sein. Gott verspricht dir heute, wenn du entmutigt bist, ich möchte dich ermutigen. Und ich ermutige dich, ich bin bei dir durch mein Wort und ich bin bei dir durch meinen Geist. Eine Ermutigung fehlt noch. Und zwar die Verse 6 bis 9. Gott sagt auch seinem Volk, ich bin bei euch in meinem herrlichen Haus. Er meint den Tempel. Nun, wir lesen erstmal die Verse 6 bis 9. Denn so spricht der Herr der Herrscher: Noch einmal, eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Da steckt wahnsinnig viel drin in diesem Text. Und ich möchte die Zeit nicht zu sehr strapazieren. Deshalb werde ich nicht auf jedes einzelne Detail eingehen. Aber so ein bisschen ein paar Gedanken, die möchte ich hier weitergeben. Wir erinnern uns nochmal an die Situation von damals. Da kamen jetzt die Älteren, die kannten den alten Tempel von Salomo und somit waren sie zutiefst enttäuscht und entmutigt. Gott sieht ihre Enttäuschung und er sagt ihnen jetzt hier unter anderem in Vers 6 bis 9, liebe Leute, ich möchte euch ermutigen und ich verheiße euch etwas, nämlich einen neuen Tempel, der viel schöner, prächtiger und herrlicher ist als den, den ihr gerade baut. Aber ich setze noch einen drauf, der wird auch noch prächtiger, schöner und herrlicher sein als den, den damals Salomo hat erbauen lassen. Ich bringe uns mal ein Beispiel, damit das so ein bisschen greifbarer wird, damit wir das Ganze so praktisch werden lassen. Nehmen wir mal an, da ist ein kleiner Junge. Sagen wir mal, er feiert seinen dritten Geburtstag und er bekommt von seinem Papa ein wunderschönes Bobbycar. Und er freut sich riesig über dieses Bobbycar, aber er behandelt dieses Bobbycar nicht so gut. Und letzten Endes geht das Bobbycar kaputt. Was macht der Vater? Er sieht, wie traurig der Junge ist und er geht hin und schenkt dem Sohn ein neues Bobbycar. Aber nicht ein nagelneues Bobbycar, sondern ein gebrauchtes Bobbycar mit Schrammen, es ist dreckig. Es ist zerkratzt, die Farbe ist verblichen, ähnlich wie dieses Bobbycar. Und der Junge, der ist zuerst enttäuscht, weil er merkt, das ist lange nicht so schön wie das erste Bobbycar. Aber der Vater verspricht ihm, hey mein Junge, wenn du groß bist, bei deinem 18. Geburtstag, da kriegst du ein schöneres, ein größeres, ein besseres. So ähnlich macht das jetzt Gott mit seinem Volk Israel. Er verspricht ihnen etwas, was noch in der Zukunft liegt. Und man könnte jetzt meinen, okay, diese ganzen Verse, die haben jetzt noch nicht direkt was mit uns zu tun. Das sind alles prophetische Worte, die irgendwann in der Zukunft liegen. Ja, das stimmt einerseits, aber Prophetie, biblische Prophetie erfüllt sich häufig in mehreren Etappen. Und das sehen wir jetzt auch hier bei diesem Text. Ich greife nur drei Etappen auf und möchte ganz kurz diese Etappen einmal durchgehen. Es gibt noch mehr Etappen, aber ich greife nur drei Etappen auf. Das herrliche Haus in drei Etappen. Und die erste Etappe ist kein Gebäude aus Steinen, sondern eine Person, nämlich Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus. Wisst ihr, über Jesus wird Folgendes gesagt im Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 21. Mit dem Tempel hatte Jesus aber seinen eigenen Körper gemeint. Wisst ihr, der Tempel im Alten Testament war der Ort, wo man Gemeinschaft hatte mit Gott. Du bist zum Tempel gegangen, du hattest Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt war Jesus da und du hattest und hast durch Jesus, durch den Glauben an Jesus, hast du Gemeinschaft mit Gott. Jesus ist eine Erfüllung dieser Verheißung. Er ist der fleischgewordene Tempel und wir haben Gemeinschaft mit ihm. Und ich finde es interessant, in Haggai Kapitel 2, Vers 6, da steht ja, dass Gott sagt, ich werde die Erde erschüttern. Und was ist passiert bei der Kreuzigung des Herrn Jesus? Wir lesen Matthäus 27, Vers 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Und dann passiert's. Und die Erde erbebte, sie erschütterte und die Felsen, die spalteten sich. Also die erste Etappe dieser Erfüllung von diesem herrlichen Haus ist eine Person, Jesus. Aber auch die zweite Etappe ist nicht ein Gebäude, sondern wieder eine Person beziehungsweise viele Personen. Und vielleicht wunderst du dich, das bist nämlich du. Du bist auch die Erfüllung, wenn du Kind Gottes bist, von dieser Verheißung aus Haggai Kapitel 2, die Gemeinde. Paulus, er schreibt zu den Christen in Korinth Folgendes. Er stellt die Frage, liebe Gemeinde, liebe Christen, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr das nicht? Diese Frage möchte ich auch dir heute stellen, wenn du ein Kind Gottes bist. Ist dir bewusst, dass du der Tempel Gottes bist? Hast du dich schon manchmal gefragt, warum in Israel, in der Stadt Jerusalem, der Tempelplatz immer noch brach liegt und da kein göttlicher Tempel steht? Und die Antwort bist du. Wir, die Gemeinde, wir sind der Tempel Gottes. Und Gott hat Gemeinschaft mit uns und Gott wohnt in uns durch seinen Geist seit Pfingsten. Wir sind der Tempel Gottes. Und auch an Pfingsten gab es Erschütterung. Apostelgeschichte 2, Vers 2, da steht, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein gewaltiges Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind. Und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Das war dann so gewaltig, dass die Menschen zusammenkamen. Und seit Pfingsten wohnt Gott durch seinen Geist in uns. Und es ist die wunderbare Verheißung, die Haggai damals 500 vor Christus schon gesagt hat. Ich werde auch alle Heidenvölker, damit sind die nicht israelitischen Völker gemeint, erschüttern und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Ja, was ist denn das Ersehnte? Die Heidenvölker, die Nichtchristen haben sich, die Nichtjuden haben sich danach gesehnt, endlich gerettet zu werden, auch Teil des Volkes Gottes zu sein. Und genau das passiert mit Pfingsten. Die Gemeinde besteht nicht mehr nur aus Israeliten, sondern auch aus Nicht-Israeliten, Heiden. Wir sind die Erfüllung dieser Verheißung damals in Haggai. Eine Etappe möchte ich noch ansprechen und das ist die schönste, das ist die herrlichste, nämlich Gott selbst, der Allmächtige und das Lamm. Gott sagt durch Haggai in Vers 6, noch einmal, eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Ja, das steht noch aus. Wenn du dich ein bisschen auskennst mit der Offenbarung, so ab Kapitel 6, da werden die ganzen Gerichte Gottes, die einmal über diese Erde kommen werden, sie werden beschrieben. Die sieben Siegelgerichte, die sieben Posaunengerichte, die sieben Zorneschalen, ja, das ist Realität, das ist die Wahrheit. Und Gott hat gesagt, ich werde die Erde richten. Das wird einmal passieren und er wird die Erde erschüttern. Aber wenn das Gericht Gottes vorbei ist, dann sagt uns auch die Offenbarung ganz am Ende, da sagt Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, und einen Tempel sah ich nicht in ihr, in diesem himmlischen Jerusalem. Er sah keinen Tempel mehr. Warum? Weil, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Im Tempel wird es, im Himmel wird es kein steinernes Tempelgebäude mehr geben, weil Gott selbst der Tempel ist. Und dann wird endgültig alles mit Herrlichkeit erfüllt werden, so wie es hier in Vers 7 in Hagai Kapitel 2 steht. Dann wird alles strahlen wie von Silber und Gold, wie es hier in Vers 8 steht. Und letzten Endes wird Frieden sein, wie es hier in Vers 9 steht. An diesem Ort will ich Frieden geben. Die Verse 6 bis 9 erfüllen sich also in mindestens drei Etappen. Jetzt könnte man noch das tausendjährige Reich anführen und den Tempel dort und so weiter, aber das würde die Zeit sprengen. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ich verstehe nur Bahnhof. Arthur, das mit biblischer Prophetie, das hat mich jetzt völlig überfordert. Das war jetzt ein bisschen komplex. Deshalb nochmal zurück zum Bobbycar. Ja, da steht jetzt der Junge mit diesem zerkratzten, verbrauchten Bobbycar. Er ist ein bisschen enttäuscht, die Jahre gehen ins Land. Was macht der Vater? Der Vater steht zu seinen Versprechen. Und dann, als der Junge seinen 18. Geburtstag feiert, da schenkt der Vater ihm nicht ein Bobbycar, sondern schenkt der Vater ihm ein Auto. Meint ihr, der Junge hat sich zurückgesehnt nach seinem Bobbycar, das er damals zu seinem dritten Geburtstag bekommen hat? Ich glaube nicht. Er hat ja etwas viel, viel Schöneres, etwas viel Wertvolleres, etwas viel Herrlicheres bekommen als damals. Und ähnlich ist es hier beim Volk Israel zur Zeit von Hagai. Gott verheißt einen neuen Tempel und er sagt, es wird etwas viel Besseres, etwas viel Schöneres geben, was wir uns gar nicht vorstellen können. Ich setze zum Ende an. Bist du manchmal frustriert, weil du vielleicht so viel für die Gemeinde tust und am Ende so wenig bei Ruhm kommt? Vielleicht bist du frustriert, weil dein persönliches geistliches Wachstum so schleppend vorangeht, weil Sünden, die du längst überwunden haben wolltest, immer wieder kommen und weil es so schwierig ist, mit anderen Menschen, auch mit anderen Christen klarzukommen, auch in der Gemeinde. Oder auch, weil die Welt, in der du so lebst, so antichristlich denkt und einfach nur verrückt spielt. Gott verspricht dir hier in den Versen 6 bis 9, eines Tages wird wirklich alles gut, wenn du in seinem herrlichen Haus angekommen bist. Aber Gott hat dir auch heute gesagt, ich ermutige dich, ich verspreche dir, ich bin bei dir durch mein Wort und durch mein Geist. Und so möchte ich uns nochmal Vers 4 und Vers 5 lesen. Gott sagt dir heute, und er spricht dich mit Namen an und sagt, sei stark, arbeite, gib nicht auf, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Ihr Lieben, Gott ist jetzt schon da, durch sein Wort und durch sein Geist. Und deswegen darfst du stark sein, auch wenn du dich schwach und entmutigt fühlst. Deswegen brauchst du dich nicht zu fürchten, selbst wenn die Umstände furchteinflößend sind. Und deswegen kannst du treu weiterarbeiten, selbst dann, wenn du nur wenig Frucht siehst. Ich wünsche dir, dass Gott dich heute ermutigt. Amen.